SWR 2 Forum. Heute zum Thema Frust im Meeting. Verschwenden wir mit Konferenzen unsere Zeit? Am Mikrofon Matthias Heger. Selbstdarsteller, Nörgler, Streber und Wichtigtuer, sie beherrschen jede Konferenz. Die anderen bleiben stumm, spielen mit ihrem Smartphone und warten, bis das Meeting endlich zu Ende geht. Kommt doch mal eine gute Idee, dann wird sie endlos zerredet. Probleme, das zeigt die Forschung, werden nur selten in Konferenzen gelöst. Trotzdem sitzt jeder deutsche Arbeitnehmer im Schnitt 6 Stunden pro Woche in mindestens 4 Meetings. Nach Umfragen fühlt sich jeder dritte Teilnehmer danach schlechter. Die Hälfte ihrer Meetings bewerten Mitarbeiter als nutzlos und überflüssig. Warum wird in Unternehmen, Ämtern und Behörden dennoch bis zur Erschöpfung konferiert? Wir besprechen das in diesem SWR2-Forum mit Professor Felix Brodbeck. Er leitet den Lehrstuhl für Wirtschafts- und Organisationspsychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Mit Professor Dietrich von der Oelsnitz, Leiter des Instituts für Unternehmensführung an der Technischen Universität Braunschweig. Und mit Claudio Seidel, Ressortchef beim Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Herr Seidel, von Ihnen weiß ich, Sie konferieren gerne. Warum das?
Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Gründe zu konferieren. Es gibt allerdings auch sehr viele Dinge, die man falsch machen kann. Ich bin jetzt hier nicht der Professor, der die Dinge wirklich theoretisch durchleuchtet hat. Ich bin der Praktiker. Und in meiner Praxis gibt es genau 2 Gründe zu konferieren. Grund 1 ist, die Gruppe muss sich selber vergegenwärtigen. Das heißt, ohne eine Konferenz wissen wir nicht, wer wir sind. Das Feuilleton, die Zeitung. Wir müssen uns vielleicht nicht jeden Tag und schon gar nicht jede Stunde, aber gelegentlich müssen wir uns selber anschauen und darin unseren Ort, unsere Rolle und so weiter finden oder immer wieder bestätigen. Grund 2 ist einfach, normalerweise, wenn gut konferiert wird, sind 4 Leute besser als einer, sind 4 Leute klüger als einer. Und nichts ist so gut wie eine halbe Idee, mit der jemand in eine Konferenz kommt und aus der am Schluss 2 Ideen geworden sind.
Herr Seidel, ich nehme mal an, auch bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung laufen die Meetings nicht immer optimal. Was ärgert Sie an solchen Konferenzen?
An Konferenzen ärgern mich natürlich das Konferenzverhalten jener, die vor allem nicht behelligt werden wollen. Die Leute also, die etwas sagen, um etwas gesagt zu haben und damit sich die Arbeit, die Idee zu finden, das Problem zu konkretisieren, sich einfach nur vom Hals halten. Schwätzer nerven natürlich immer. Es wird immer eine Konferenz geben, die aus dem Ruder läuft, in der Leute Blödsinn reden, aus der die Leute tatsächlich irgendwie trauriger und weniger inspiriert herausgehen, als sie hineingegangen sind. Das ist aber ein Risiko, was man eingehen muss.
Trauriger, weniger inspiriert, Herr von der Oelsnitz. Sie kennen bestimmt den Karlauer. Meetings sind der Ort, wo viele reingehen, aber wenig rauskommt. Ist das nur ein Spruch oder trifft es den Kern, was Mitarbeiter unzufrieden macht?
Das kann den Kern treffen, wenn das Meeting bestimmte Fehler macht oder die Organisation des Meetings. Also wenn es zum Beispiel keine klare Zielausrichtung für ein Meeting gibt, wenn sich bestimmte Verhaltensregeln, wenn man sich daran nicht hält, wenn man zu spät kommt, wenn man sich selbst produziert. Aber natürlich brauchen wir auch Besprechungen, weil die Welt einfach komplizierter geworden ist. Das heißt, viele Lösungen in einem Unternehmen, neue Produkte, neue Technologien entstehen durch eine interdisziplinäre Zusammenarbeit. Das heißt, wir brauchen Leute aus verschiedenen Richtungen. Und schon beim Verkauf eines komplexeren Produktes haben Sie einen Vertriebsingenieur, der sozusagen beides können muss. Er muss kaufmännisch denken können, aber er muss im Prinzip auch das Produkt technologisch verstehen. Und aus dieser wachsenden Komplexität, ist natürlich eine Floskel mittlerweile, aber sie ist dennoch wahr, entsteht ein entsprechender Abstimmungsbedarf. Und den kann man eben in Besprechungen, so man sie dann anständig organisiert, am besten lösen.
Herr Brodbeck, so eine Konferenz ist ein gruppendynamischer Prozess und damit ein Fall für den Psychologen. Was frustriert denn Mitarbeiter in Meetings?
Ich teile die Einschätzung von Herrn Seidel, dass sich Gruppen, wenn es denn Gruppen sind, sich selbst vergegenwärtigen müssen. Und zwar wirklich von Angesicht zu Angesicht. Und auch ihren Drehpunkt, also ihren Brummkreisel, ja, so in Bewegung setzen müssen, dass er sehr ausgeglichen Balance findet. Und dafür sind Sitzungen notwendig. Allerdings in Organisationen ist es häufig so, man ist ja nicht nur in einer Gruppe, sondern man ist in mehreren Gruppen. Man muss also an mehreren, auch immer wieder für notwendig erachteten Konferenzen oder Sitzungen teilnehmen, weil man irgendeinen Beitrag leisten soll aufgrund seiner Rolle. Man muss irgendwie seine Spezialität zum Besten bringen und da kann man ansetzen, ein bisschen was besser zu machen. Dass man zum Beispiel nicht jeden einlädt.
Sie haben lange in England an der Aston University gearbeitet, haben dann den Lehrstuhl an der LMU übernommen, mussten sich auf die deutsche Konferenzkultur umstellen. Was läuft bei uns anders?
Ich finde die Engländer, zumindest die, die ich dort kennenlernen durfte, außerordentlich pragmatisch. Wir hatten das große Privileg, dass kurz bevor ich kam, an der Aston University ein neuer sogenannter Vice Chancellor, also Präsident, sein Amt aufnahm. Der kam aus der Privatwirtschaft, also ein Praktiker, und der hat sich angeguckt, ja, welche Konferenzen und welche Gremien und so haben wir, und stellte fest, das sind 160 insgesamt an der gesamten Uni, und der hat die auf 13 reduziert. Und die Sitzungen, die ich da erleben durfte, es waren nicht viele, die fand ich hocheffizient. Jeder Sitzung war zum Beispiel, weil das ist dann auch eine Art Großbetrieb, war zum Beispiel ein Sekretär beigestellt, der wusste, wie sind die Regelungen, wonach muss jetzt entschieden werden und so. Da wurde gar nicht so viel geredet, sondern wirklich Entscheidungen getroffen. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, und da sehe ich gerade in Deutschland, und ich berate ja auch sehr viele Unternehmen, dort sehe ich, dass sich viele auf ihre Sitzungen gar nicht vorbereiten. Und diese zwei Dinge, die habe ich in England erfahren, die waren wirklich hervorragend. Das mag eine Ausnahme gewesen sein. Und dann wieder zurückzukommen an eine sehr große, sehr schwerfällig zu organisierende Universität, das war schon ein großer Kulturschock.
Woher kommt das denn, wenn so viele Mitarbeiter dieses ständige Konferieren als Zeitverschwendung erleben?
Ja, das kommt eben daher, dass man zu viele Leute einlädt, dass man die falschen Leute einlädt, dass man Sitzungen abhält, nicht um ein Problem zu lösen, sondern damit andere Ziele zu erreichen. Sitzungen werden auch abgehalten zur Absicherung, nicht, von Führungskräften, die sich dann scheuen, alleine wichtige, verantwortungsvolle Entscheidungen mit großer Tragweite zu treffen. Und wir leben ja doch in einer Zeit, wo man versucht, möglichst alle Lebensrisiken abzusichern. Und die falsche Entscheidung ist natürlich eine Überlebensfrage für eine Führungskraft. Also nehme ich möglichst viele Leute mit ins Boot, sage, ihr habt es doch auch gewusst, wir haben doch darüber gesprochen. Keiner hat irgendwie sein Veto eingelegt. Also betrachte ich euch sozusagen als mitverantwortlich, wenn die Sache nicht so läuft, wie wir uns das gedacht haben. Wenn die Sache gut läuft, hat natürlich die weise Führungskraft recht gehabt. Wenn sie nicht so gut läuft, kann man das Versagen auf breitere Schultern verteilen. Also auch dieser Absicherungsgedanke, der ist ganz wichtig. Und vielleicht noch ein Satz dazu, das gibt es in Japan ja schon sehr lange. Wenn in Japan eine wichtige Entscheidung getroffen wird, müssen alle Abteilungsleiter, nahezu alle Hierarchieebenen eine Unterschrift leisten, sodass das also einmal durch das ganze Unternehmen zirkuliert, das Papier, und dann wieder irgendwo beim Vorstand ankommt. Das wäre in etwa die Entsprechung zu der heutigen Meetingkultur.
Schauen wir uns mal an, wer da alles so am Konferenztisch sitzt. Besonders verbreitet scheint ja der Nörgler. Nach einer Studie wird in Deutschland bei Konferenzen 16 Mal mehr gelästert, gemeckert oder gejammert, als über Problemlösungen gesprochen. Woran liegt das?
Ich habe keine Ahnung, was die tieferen gesellschaftlichen Ursachen der deutschen Nörgelkultur sind. Es tut mir leid, ich habe nichts gegen Theorie, aber ich bin in der Hinsicht theoretisch nicht besonders versiert, sondern einfach reiner Praktiker. Ich würde sagen, Nörgler lassen sich gerade in Konferenzen, wo es nicht darum geht, sich abzusichern, Hierarchien nur zu reproduzieren, sondern in Konferenzen, wo es darum geht, die Idee, die Strategie, das Neue zu entwickeln, lassen sich, glaube ich, durch gute Laune, antihierarchisches Gesprächs- und Konferenzverhalten relativ easy kaltstellen. Der Nörgler, wenn er der einzige Nörgler bleibt, verliert die Lust am Nörgeln.
Es gibt nichts Praktisches als eine gute Theorie, sagte einmal ein Praktiker. Also Sie haben eine tolle Theorie dahinter. Es ist immer so die Frage, wie die Gruppe oder diese Konferenz oder das Sitzungsteam, das da zusammen ist, mit den sogenannten Nörglern oder anderen Phänomenen, den Vielrednern und was es alles gibt, umgehen. Und da ist mein Eindruck, dass in vielen Betrieben leider die Konferenzen zum Beispiel auch so groß sind, dass sie so schwerfällig sind, dass nicht mehr einzeln auf sowas eingegangen werden kann. Also so eine Dynamik, wie Sie, Herr Seidel, angesprochen haben. Bei Nörglern, denen kann man mit guter Laune begegnen. Man kann da quasi so ein bisschen drumherum fahren etc. Ist das in großen Sitzungen auch möglich? Wird das von der Sitzungsleitung ernst genommen etc.? Ich denke aber auch, in der Dynamik kann man gut mit Nörglern umgehen. Was häufig übersehen wird, ist die Wenigredner oder die Gar-nicht-Redner, wo man
die Schweiger.
Genau, die Schweiger, wo man gerne unterstellt, ja, die sind schon einverstanden mit dem, was da läuft. Das sind sie häufig auch, ne? Aber es verunsichert trotzdem, wenn sie ihren Beitrag nicht gegeben haben.
Also schweigen Leute, die nur rumsitzen und Publikum sind, machen jede Konferenz kaputt. Das heißt, in dem Moment, wo man merkt, man kann wiederum, wenn es darum geht, Ideen zu finden und so weiter, man kann jemanden durch wiederholte Aufforderungen, was beizutragen, nicht irgendwie aktivieren, dann darf man den nicht mehr zur Konferenz einladen. Ja, weil irgendwie in drei Gesichter zu gucken, die irgendwie zwischen Gelangweiltheit, Müdigkeit und Abscheu so in die Runde schauen, das macht all das kaputt, was Voraussetzung dafür ist, eben tatsächlich gedankliche, intellektuelle Arbeit in der Konferenz zu leisten.
Meetings leben auch vom Widerspruch. Und wir brauchen eine gesunde Skepsis gegenüber dem Fehlen von kritischen Fragen. Wenn der Mitarbeiter, das normale Meeting-Mitglied, nichts mehr sagt und Gott ergeben das hinnimmt, was dann top-down verabsolutiert wird, dann ist das auch falsch. Und Meetings dienen ja auch dazu, dass der Kontakt zu den normalen Mitarbeitern nicht abreißt und dass man dann auch mal Widerworte hat. Das braucht eine Führungskraft im Sinne des Hofnarren, ja, dass jemand da ist, der auch mal ein Widerwort findet, und das immer gleich pauschal als Jammerei abzutun, finde ich sehr gefährlich.
Das Gegenteil wären ja die Streber oder Enthusiasten, die finden jede Idee gut, vor allem wenn sie vom Chef kommt. Das ist ja auch keine produktive Gruppe in der Konferenz, oder?
Ja, eben.
Also ich würde nochmal als Praktiker sagen, überhaupt Noten auf Diskussionsbeiträge zu geben, egal ob gute oder schlechte, ist eigentlich in meinem Ressort verboten. Alles ist erlaubt, man darf jeden Unsinn reden, man darf sich verrennen und alles, aber der Metadiskurs in einer Konferenz, in der es um die Idee geht, ist insofern verboten, als er alles kaputt macht. Das heißt, wenn ich mit dem Vorschlag A nicht einverstanden bin und mein Diskussionsbeitrag beschränkt sich darauf, der Gruppe zu erläutern, warum Vorschlag A nichts ist, bin ich der Depp. Ich habe gefälligst Vorschlag B zu machen. Alles andere macht wiederum genau das kaputt, wozu solche Konferenzen da sind.
Herr Brodbeck, Sie sagen, es gibt sogar regelrechte Konferenzbewohner. Was sind das für eine Spezies?
Ja, der Begriff, würde ich sagen, würde ich eher so im öffentlichen Dienst ansiedeln wollen. Mit Bewohner ist gemeint, dass die Sitzungskultur diesen Mitarbeitern sehr entgegenkommt. Es werden einige Dinge besprochen, die auch nicht unwichtig sind. Man erfährt, was so los ist. Ja. Man hat auch vielleicht den einen oder anderen Part, also man tut was Sinnvolles. Man lauscht bei den Verlautbarungen, das ist ja auch eine Funktion von Sitzungen, einfach Informationen zu geben, ja, also Ansagen oder Ziele oder Neuigkeiten zu verkünden. Ne. Also gerade in Gremien, auch jetzt universitären Gremien, wird auch sehr viel Zeit in Fakultätsräten, Senaten und so weiter, da wird etwas verkündet. Der Bewohner ist dann jemand, der da auch gerne mitmacht und der das auch gut findet. Dieser Bewohner findet es nicht gut, wenn da der Betrieb gestört wird. Und zwar in dem Sinne, wie Sie, Herr Seidel, das angesprochen haben, wenn dann da jemand auch mal echt sagt und was will und eine Idee hat. Ja, das finden dann so Konferenzbewohner oder so Gremienbewohner dann nicht ganz so toll. Das bringt einen ja so ein bisschen aus dem Tritt. Ja. Aber das ist auch gut, nur man ist dann als dieserjenige, der da die ganze Konferenz aus dem Tritt bringt, nicht unbedingt wohl gelitten. Und dass sich da was ändere oder änderte, das erfordert dann ganz tolle Sitzungsleiter, die dann zum Beispiel sagen, okay, Mensch, da ist ein Punkt, da setzen wir uns mal eigenständig dazu zusammen, machen wir nicht in dem Gremium. Und schon ist allerdings wieder ein neues Gremium geboren, in dem das dann gemacht wird.
Ich kenne diese Zustände, auch obwohl ich ein großer Vertreter der Konferenzen bin, dass gewissermaßen der Konferenzbewohner sich so nach so einem Zustand sehen zwischen Arbeit und Freizeit. Keine Ahnung, wo es herkommt, aber wir westlichen Menschen tendieren ja dazu, wenn wir sonst nichts zu tun haben, gemeinsam rumzuhängen, Blödsinn zu reden und ein bisschen was dazu zu trinken. Das ist natürlich auch ein Modus, in dem so eine Konferenz so vor sich hin plätschern kann. Man ist nicht allein, man arbeitet nicht wirklich, man plappert ein bisschen daher, so fast schon Freizeit. Entspricht aber natürlich nicht dem, wozu man wirklich Konferenzen einberuft.
Von welchen Typen kommt denn nun der Frust? Man könnte ja vermuten, es sind die Schweiger, die stumm warten, bis das Palaver endlich vorbei ist. Sind es vor allem die, die leiden, die von Meetings frustriert sind?
Ja, das sind wahrscheinlich schon mal Leute, die das Meeting für überflüssig halten, für sich selbst da gar nicht teilnehmen würden, wenn sie nun nicht müssten. Zum Meeting oder zu den Leuten, die sich dort produzieren wollen, gehört natürlich auch wieder diese zeitgeistige Selbstvermarktung, die ja immer wichtiger wird. Also wir kennen ja, dass nicht nur die Arbeitgeber eine eigene Marke sind, Employer Branding, sondern dass sozusagen auch die Wissens- und Kopfarbeiter der Zukunft, dass die sich natürlich auch als eigenständige Marke platzieren. Und da kann man sich natürlich in diesen Konferenzen einige Pluspunkte sammeln und verschaffen, indem man sagt, ich bin ja hier wichtig, ich muss was sagen, ich muss auch mehr sagen als die anderen. In Ilmenau hatte ich mal einen Kollegen, der sagte selbstironisch, es wurde schon alles gesagt, aber noch nicht von mir, und hob dann ausführlich an, das Gleiche nochmal zu erzählen. Und das gehört natürlich auch dazu, die Bühne sozusagen, die ich da bespiele, unabhängig vielleicht sogar von dem Anlass oder von dem Ziel des Meetings. Und wenn man diesen Leuten dann natürlich in die Parade fährt durch verschiedene Karten, wie nach dem Motto hier Ampelkarte, Zeitüberschreitung und so weiter, dann sind die natürlich frustriert. Aber da würde ich jetzt sagen, zu Recht und Gott sei Dank, weil das wollen wir ja auch nicht, dass sich diese Motivation in Meetings ausbreitet.
Ja, die Selbstdarsteller und Wichtigtuer, wie kann man die stoppen?
Ja, die kann man durch jemanden stoppen, der ja Moderator, ein Profi ist natürlich. Das können die Maybrit Illners dieser Welt, die können das natürlich. Oder jemand, der eben dann dafür verantwortlich ist, dass da die Diskussionskultur, die Redezeiten eingehalten werden. Ich kenne es zum Beispiel von wissenschaftlichen Kommissionen, von Tagungen, wo dann auch die altvorderen Kollegen gerne mal mit so silberbeschlagenen Stöcken auf den Boden hauen und sagen, Kollege XY, Zeit ist überschritten. Und da müsste man natürlich den Mittelweg finden zwischen einer rigiden Steuerung eines solchen Meetings und aber doch auch einem gewissen Freiraum. Denn gerade bei Journalisten, stelle ich mir das so in meinem Laienverstand vor, geht es ja auch um Kreativität, um neue Ideen, neue Themen oder neue Sichtweisen auf Themen. Und da will man natürlich nicht allzu rigide gute Ideen abblocken, sondern da müsste man eher dann so diese Freiheitsgrade schärfen. Und das zu balancieren ist schon auch eine Kunst für sich, denke ich.
Das klingt so, als steht und fällt so ein Meeting mit der Leitung, mit der Konferenzmoderation.
Also meine Erfahrung ist eher, eine allzu strikte Leitung oder Führung wirkt alles ab. Es gibt natürlich zwei Dinge, die einander widersprechen, teilweise, oder die nicht ganz in Einklang miteinander zu bringen sind, nämlich Punkt 1, die Freiheit, die Kreativität, wirklich der Wille, am Schluss eine bessere Idee zu haben als am Anfang, wo alles, was aus der Ferne auch nur wie Hierarchie, Struktur ähnlich sieht, eigentlich nur stört. Und auf der anderen Seite muss natürlich jemand die Verantwortung übernehmen, dem Selbstdarsteller zu sagen, ja, worauf willst du hinaus? Oder ich glaube, wir bewegen uns gerade in die falsche Richtung oder so richtig kommt da jetzt nichts mehr dabei raus. Es ist nicht unbedingt die Disziplin einer solchen Konferenz, ist nicht unbedingt die Frage einer rigiden Struktur, sondern eher der Verantwortung der einzelnen Teilnehmer. Also wenn alle einigermaßen selbstbewusst sind, wird sich immer einer finden, der dem Selbstdarsteller irgendwann mal ins Wort fällt und sagt, schön, 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 aber geht's darum hier?
Das wollte ich gerne auch unterstreichen. Sitzungsleitung, das legt ja immer erstmal nahe, das ist einer oder eine, ja, und die hat bestimmte privilegierte Befugnisse und kann mit irgendwelchen Laternen oder Kärtchen oder sonst was wedeln. Das geht, vor allem wenn es sehr große Sitzungen sind, wenn die Arbeit, die man da erledigt, eher simpel ist und nicht komplex, eher Standard und nicht innovativ, eher nach dem, was bisher ohnehin gemacht wurde und nicht unbedingt kreativ. In dem Moment, wo ein kreativer, produktiver und auch innovativer Prozess in Gang kommen soll, in dem Moment muss es auch ein bisschen chaotisch sein dürfen. Und dann ist eigentlich die beste Art der Führung die sogenannte geteilte Führung. Das heißt, jeder übernimmt die Führungsfunktion, die man in solchen Diskussionen braucht. Ein bisschen auf die Zeit gucken, schauen, dass Leute, die ein bisschen zu wenig zu Wort gekommen sind, dass denen ein bisschen mehr Raum gegeben wird und so weiter. Und das muss eigentlich jeder vor Augen haben. Wenn jeder ein Konzept davon hat, woran man eine gute Sitzung erkennt, ja, dann denke ich, sind die Nörgler und Bewohner und Schweiger und Vielredner, von denen ja eigentlich auch eine ganze Menge und gleichzeitig in jedem von uns wohnen, die sind dann da auch besser in den Griff zu kriegen, vor allem gleich bei sich selber. Das ist das Tolle, wenn man darauf achtet, wie andere vorgehen, dann sieht man dann auch bei sich selber, ey, Moment mal, jetzt bin ich echt ein bisschen zu nörglich unterwegs. Also dieses Shared Leadership, denke ich, das funktioniert in Sitzungen am besten, erfordert aber auch eine Zeit lang, das zu kultivieren.
Und erfordert gewissermaßen Erfahrung insofern, als es gibt keine Sanktionen für unhierarchisches Verhalten, für offen geäußerten Widerspruch auch gegenüber jemandem, der höher in der Hierarchie steht. Das muss sich irgendwie durch Erfahrung eingepegelt und eingespielt haben. Sonst nützen alle Beteuerungen nichts. Wenn ich mit völlig unbekannten oder völlig neuer Besetzung in die Konferenz gehe und sage, jeder darf sagen, was er will, sagen sie, naja, er ist der Chef, er behauptet es jetzt und danach gibt es Sanktionen.
Hilft das, wenn sich die Konferenzteilnehmer gegenseitig kennen?
Ich würde auch wiederum sagen, eine ganz gute Mischung. Also so wieder ein Ressort, dessen Mitglieder seit 10 Jahren zusammenhocken, tendiert möglicherweise auch dazu, irgendwie, dass die Mechanik des Gesprächs, des Widerstreits von Argumenten und so weiter auf eine Art und Weise einrastet, dass man es gleich bleiben lassen kann. Das heißt, es muss immer wieder jemand neuer in die Gruppe hineinkommen, sonst erstarrt und schläft ein, diese Gruppe.
Frust am Meeting, verschwenden wir mit Konferenzen unsere Zeit? Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum. Der Google-Gründer Larry Page hasst Meetings. Vor 3 Jahren hat der Tüftler das Unternehmen wieder übernommen und gleich strenge Regeln eingeführt. Kein Meeting darf bei Google länger als 50 Minuten dauern. Kein Meeting mit mehr als 10 Teilnehmern. Wer nichts zu sagen hat, darf wegbleiben. Jedes Treffen muss einen klaren Fokus haben. Wenn der Entscheider fehlt oder es nicht zu entscheiden gibt, dann fällt das Meeting eben aus. Herr von der Oelsnitz, was davon ist am wichtigsten, wenn Konferenzen Ergebnisse bringen sollen? Die Entscheider, die Zeitbegrenzung, die Teilnehmerzahl?
Das kommt immer jetzt drauf an, wer sitzt in diesem Meeting. Sind die Leute qualifiziert und kundig und kompetent? Mir gefällt der Ausdruck gut, Mechanik, die sich dann irgendwie einspielt. Also tatsächlich diese Aufmischung mit neuen Sichtweisen, neuen Personen. Pauschal kann man da, denke ich, keinen Faktor als Schlüsselfaktor hervorheben. Wichtig ist eben, dass das Setting zu den Inhalten passt und dass dann die Menschen auch trauen, sich einzubringen, die Wahrheit zu sagen. Und wenn man mal vielleicht interkulturell fragt, warum haben wir eigentlich auch in Deutschland jetzt so viele Meetings, dann kommt natürlich auch das wahrscheinlich, wie so vieles, aus den USA. Nur da sind die Meetings zum Teil ganz anders strukturiert. Da gibt es nämlich häufig eine gewisse Misstrauenshaltung des Vorgesetzten gegenüber seinen Leuten. Und da möchte man sozusagen die Außendarstellung des Teams zum Beispiel oder der Abteilung kontrollieren und beruft deshalb Meetings ein, um das implizite Wissen, diese informellen Netzwerke, die sich ja in Unternehmen auch bilden, auch über Abteilungsgrenzen hinweg, um das besser ertasten und erspüren zu können. Also durchaus auch eine gewisse Skepsis gegenüber implizitem Wissen, gegenüber informellen Autoritäten, das mögen amerikanische Chefs häufig nicht so sehr. Und das haben wir natürlich als Dauer-Meeting-Kultur mittlerweile bei uns implantiert, obwohl es vielleicht gar nicht so sehr in unseren Kulturkreis passt. Und auch das wäre natürlich ein Frustrationsfaktor für Meetings. Und auch das wäre ein Schlüsselfaktor, dann zu sagen, hier, welche Themen sollen wirklich offen, ergebnisoffen besprochen werden und nicht dazu dienen, dass man eigentliche Meinungen oder unterschwellige Ressentiments hier durch aufdeckt. Das macht man dann doch besser in einem Zweiergespräch.
Aber kann man zu einem Ergebnis kommen, wenn die Konferenz schon gar kein klares Ziel, kein Thema hat? Es gibt ja in vielen Unternehmen die Wochen-, Monatskonferenz, den Sure-Fix, die sich einfach durch ihre Regelmäßigkeit erklären.
Ja, also es ist ein ganz wichtiger Punkt zu sagen oder dran zu denken, Meetings, Konferenzen die haben ja bestimmte Zwecke. Manche haben multiple Zwecke, also zum Beispiel solche regelmäßigen Jour fixes. Da werden von sehr kleinen Dingen oder sehr regelmäßigen Dingen bis hin zu längerfristigen Entwicklungen, die werden ins Visier genommen und dann kann jeder Ressortchef zum Beispiel dazu auch seine Ansichten mitteilen. Oder es werden Verlautbarungen verkündet, Informationen weitergegeben. Es ist sehr schwierig, die Sitzungen dann einzuteilen nach bestimmten Themenstellungen. Aber so ganz grob gibt es schon so einmal den Typ, wo organisiert, verkündet, Standarddinge besprochen werden, so dieser Daily-Kram. Und dann gibt es aber auch Sitzungen, die einen ganz bestimmten Zweck haben. Zum Beispiel eine Problemlage sich genauer anzuschauen und Lösungen sich zu überlegen. Und die muss man, glaube ich, unterschiedlich handhaben. Man kann also so eine Standard-Jour-Fix-Sitzung, da sagt man, okay, klare Zeitbegrenzung, wer da nichts zu sagen hat, der soll wegbleiben. Und die Teilnehmer werden klar so ausgesucht, dass die auch diejenigen sind, die die Entscheidungen treffen können und dann die Verlautbarungen mitnehmen. Bei diesem anderen Meeting, wo es wirklich eher in einem bestimmten Themenbereich etwas zu entdecken gilt, da würde ich zum Beispiel großzügigere Zeiten angeben, dass mehr Raum ist, mehr Offenheit da ist. Und dann auch mal den einen oder anderen dazu einladen, der jetzt ein bisschen schräg dazu liegt, ja, oder nicht sowieso immer an dem gleichen Thema, um das es da gehen soll, sitzt, sondern vielleicht auch von einer etwas anderen Warte mal drauf schaut. Also Sitzungschoreografie und Sitzungsdynamik, die werden unterschiedlich zu handhaben, je nachdem, was da erzielt werden soll.
Also ich habe jetzt die ganze Zeit ja versucht, von den Sitzungen zu sprechen oder von den Konferenzen, wie Larry Page sie sich wünscht. Kleine Gruppen, unhierarchisches Verhältnis, relativ kurze Zeit, relativ präzise Gesprächssituation. Ich würde aber auch das Gegenteil davon gutheißen wollen. Zum Beispiel, es gibt tatsächlich an sehr, sehr vielen Tagen nichts Öderes und nichts, wobei weniger herauskommt, als zum Beispiel die Redaktionskonferenz einer großen Tageszeitung. Eine neue Idee kommt da ganz selten raus. Trotzdem muss sie sein. Grund eins ist, wir haben zusammen ein Produkt hergestellt und heute Morgen schauen wir uns an, die Gruppe, die Redaktion, die dieses Produkt hergestellt hat. Und es ist deswegen notwendig, um uns selber anzuschauen. Und zweitens, wir schauen das Produkt an, das wir hergestellt haben. In diesem Fall eben eine Zeitung und die Konferenz ist gewissermaßen das erste, nicht ganz präzise, nicht ganz taugliche und ist trotzdem das unbedingt notwendige Bild der Welt. Also indem wir unser Produkt betrachten und es gut finden oder nicht gut finden, Fehler benennen, aber auch irgendwie Großtaten bejubeln, entwerfen wir erste und absolut notwendige Arbeitshypothesen darüber, wie das, was wir gemacht haben, draußen im Rest der Welt angekommen ist. Das ist redundant, das ist manchmal quälend und trotzdem ist es notwendig. Trotzdem kann man nicht darauf verzichten.
Ist es notwendig? Auch wenn keine Idee dabei rauskommt, nicht wirklich was Greifbares.
Das Reden über ein gemeinsames Produkt, das natürlich tatsächlich bei einer Tageszeitung oder Sonntags-FAZ, eine Wochenzeitung, natürlich tatsächlich jeden Tag anders ist und immer wieder neu zusammengebastelt werden muss. Das unterscheidet es schon von einem Autobauer oder von einem Pharmazieunternehmen. Ich frage mich allerdings was anderes, Herr Heger. Es wurde eben bei dem Larry Page gesagt, auch von Herrn Seidel, wir brauchen hierarchiefreie Teams. Ich überlege gerade, ohne dass ich jetzt aus dem Nähkästchen plaudern will, so an unsere, denke ich, an unsere Department-Sitzungen. Da sind ja nun im Prinzip, also bei uns das Institut für Wirtschaftswissenschaften heißt jetzt Department so im Denglisch.
Toll.
So, toll, es ist toll. Das ist, ja. Haben wir da wirklich hierarchiefreie Zonen? Ich meine, klar sind wir alle irgendwo Lehrstuhlinhaber und trotzdem gibt es doch aus den unterschiedlichsten Gründen implizite Hierarchien. Also wir haben schon auch die Langredner, die diesen Status aus, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, was ich sage, aus bestimmten Sitzungen ableiten, an denen sie teilnehmen dürfen. Und ist das wirklich machbar, ein hierarchiefreier Raum?
Larry Page gibt ja die Illusion, ein paar Regeln und schon hat man greifbare Ergebnisse und zufriedene Mitarbeiter. Brodbeck, so einfach scheint es aber nicht zu sein, oder?
Nee, da müssen wir auch ein bisschen aufpassen, wie wir nach Amerika gucken oder überhaupt in die Anglo-Welt. Es gibt eine Habilitation über die unterschiedliche Bedeutung von because, ja, dem englischen because und dem deutschen Weil. Ja, und das deutsche Weil, dem folgt immer eine Erklärung, wie irgendein Ding funktioniert. Bei dem englischen Because, da geht es nur darum zu überzeugen, warum man das jetzt braucht und unbedingt haben muss. Ja? Also deswegen in der Anglo-Welt immer ein bisschen aufpassen, die verkaufen auch gerne. Und Larry Page, der eben diese Grundprinzipien für die Meetings vorgibt, die sind vernünftig. Und trotzdem muss man sagen, es kommt darauf an. Es gibt zum Beispiel Settings, in denen ist es sinnvoll, sich noch nicht einmal an den Tisch zu setzen, sondern nur in der Runde zu stehen. Da werden sowieso die Beine müde nach einer gewissen Zeit und dann ist das Meeting auch zu Ende. Das geht in bestimmten Bereichen. Das jetzt aber dann zu erheben, es müssen jetzt alle nach diesem Strickmuster gehen, alle Meetings, ich denke, das greift zu weit. Von der obersten Konzernspitze bis zur letzten Gruppensitzung am Band in der Produktion, dass das jetzt immer genau nach dem gleichen Strickmuster sein muss.
Mich drängt es, von einer Form der Sitzung zu erzählen, die ich verabscheue und die wir hier kaum fassen, indem wir uns erstaunlicherweise alle miteinander recht jargonfrei, recht deutsch und recht verständigungsbereit gewissermaßen miteinander verhalten, wird überhaupt nicht anschaulich, sozusagen das Gruselkabinett einer Sitzung, in welcher eher Business-Leute als kreativ oder produktiv arbeitende Leute vor allem den Jargon klappern lassen. Das fällt mir immer auf, wenn Leute wie wir auf die Leute, die eher mit den Geschäften beschäftigt sind, stoßen, was da quasi eine Wand aus halb deutsch, halb englischem Jargon, der überhaupt nichts bezeichnet, der nur dazu da ist, die Wichtigkeit und die Rätselhaftigkeit irgendwie auch des Sprechenden zu betonen. Konferenzen, bei denen garantiert nichts herauskommt als irgendwie neue Sätze in neuem Jargon, der, wie es mir relativ häufig vorkommt, gar keinen Referenten mehr hat in irgendeiner Wirklichkeit, weder der Geschäfte noch der kreativen Arbeit, sondern nur dazu da ist, sich immer wieder selbst zu reproduzieren. Ich weiß nicht, vermutlich ist es auch Ressentiment behaftet, dass ich jetzt es ausgerechnet an diesem Pseudo-Englisch, an diesem, ist ja kein schönes Englisch, sondern so an diesem Laber-Englisch, der so einer gewissen Manager Kaste mich so festbeiße. Aber da wird es für mich immer besonders anschaulich, wie wenig man sagen kann, wenn man eine Stunde lang plappert.
Ja, gerade ging mir die ganze Zeit schon durch den Kopf. Gerade die Amerikaner sind doch Meister darin, so eine Illusion von wir sind alle gleich und vom Tellerwäscher zum Millionär zu erzeugen. Und das haben wir natürlich auch in den Besprechungen da. Gerade die Amerikaner sind extrem, also so erlebe ich sie jedenfalls, wenn aus Fallstudien oder Erfahrungsbericht von Managern, nehmen Sie jetzt Larry Page, nehmen Sie Zuckerberg, die laufen alle schön schlicht im schwarzen T-Shirt über die Bühne und hintenrum sammeln sie gigantische Reichtümer an. Ja, also da ist ja schon eine gewisse Heuchelei dabei und gerade so diese Metapher, wir sind alle in einem Boot und du Larry und du Bill und du, ja, das ist häufig auch vorgespielt und in Wirklichkeit geht es da knallhart um hierarchische Interessen und um die Vereinnahmung des Produktionsfaktors Arbeit letztlich. Ja. Das darf man vielleicht auch nicht unterschätzen, dass man da von außen immer gerne irgendwelche Regeln aufstellt, die aber dann doch dazu führen, dass Larry bestimmt nicht unterbrochen wird von seinem gerade eingestellten Produktentwickler. Nicht?
Aber kann es nicht trotzdem sein, dass man das gar nicht so essentialistisch sehen muss? Also ist doch mir egal, wie Larry es meint, wenn Larry aber schon einen Habitus hat, der unhierarchisch ist, dass das eine freundlichere Einladung ist, auch unhierarchisch und zur Sache etwas zu sagen, als wenn einer ankommt, dessen Anzug ihm eben genauso schlecht sitzt wie sein Jargon und wo alles irgendwie nur noch Panzer ist und entsprechend starr und schwermetallisch werden dann auch die Diskussionsbeiträge, wenn alles schon wie Hierarchie aussieht.
Also Larry Page wird wahrscheinlich nicht unterbrochen. So eine Konferenz, Herr Brodbe, kann ja auch meine eigene Rolle, mein Standing in der Firma, im Team klären. Haben Meetings also auch eine sozialpsychologische Funktion?
Wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen, dass Meetings zur Selbstdarstellung, zum sogenannten Impression Management, um ein weiteres denglisches Wort zu verwenden, zu
betreiben.
Das heißt, ich versuche meine Impression, die ich anderen gebe.
Die Eindrücke.
Ja, die Eindrücke, die versuche ich in eine Richtung zu lenken. Also ich versuche quasi mein positives Selbstbild von mir möglichst dort in der Sitzung auch darzustellen, in der Hoffnung, dass das dann auch so aufgenommen wird. Ja, das ist natürlich so. Meine Erfahrung ist eher, weil ich manchmal in Sitzungen dazu tendiere, einfach mal auf den Tisch zu hauen und zu sagen, hey, kommt Leute, das ist doch Blödsinn, ne? Dass ich da eher so meine Impression, die ich da gebe, dann eher so ein bisschen kaputt mache, weil sowas kommt gar nicht gut. Das stört den Betrieb irgendwie und man versteht es nicht so richtig und man kann es nicht so richtig nachvollziehen. Also ich denke, Sitzungen bieten Gelegenheit, sowohl sich höflich, zuvorkommend, unterstützend und für Vorschläge immer offen zu präsentieren. Ob da was wirklich rumkommt, das ist offen. Aber genauso auf der anderen Seite mal irgendwie, die Engländer haben so schönen Begriff, sich den Fuß in den Mund stecken. Ja, also da hat man sich irgendwie dumm verplappert, ja, put the foot in the mouth, dass man dann tatsächlich irgendwie Leute so ein bisschen verstört vielleicht auch.
Aber es menschelt doch an jeder Ecke in so einem Meeting. Da gibt es Machtspielchen, ja. Lästereien, Beschimpfungen, Abwertungen.
Ja, also da kann ich nur sagen, toll, wow, da passiert was. Das ist doch besser, wenn das immer so schön devot und zugänglich und verständig und so vor sich hin plätschert. Also es sollten Stimmen erhoben werden. Wo ist sonst die Leidenschaft? Von einer guten Sitzung, wo es wirklich um was Wichtiges geht, erwarte ich das sogar, dass es ein bisschen auch feuriger und lauter und unterschiedlicher wird.
Ich würde auch sagen, die Mehrfachkodierung einer solchen Konferenzstruktur, also dass es auf der obersten Ebene um die Sache geht und dass eine Ebene drunter es natürlich irgendwie offene Rechnungen, Verdruss, Ressentiment oder auch das Gegenteil davon, Sympathien, Flirts vielleicht sogar gibt, macht doch die Sache eher interessanter und spannender. Mag sein, dass es die Ergebnisse verfälscht, aber es nährt erstmal die Lust, da überhaupt hineinzugehen und sich mit diesem komplexen Gebilde Konferenz auseinanderzusetzen. Macht auch ein bisschen die Ergebnisse unberechenbar, was ja gut ist, weil wenn ich die Ergebnisse schon wissen werde, habe ich gar keine Lust zu sprechen und zuzuhören.
Herr von der Uelsnitz, ich hätte jetzt vermutet, solche Machtspiele, die zermürben vielleicht sogar die Mitarbeiter mehr, als wenn die Konferenz kein Ergebnis hat.
Das kommt auch wieder auf die Mitarbeiter an, welches Selbstwertgefühl die haben, welche Berufserfahrung sie mitbringen. Ich denke gerade so auch ein bisschen an das Parkinson'sche Gesetz in der Organisationstheorie, wo wir eben ja doch merken, je größer so ein Apparat wird, umso ausgeprägter ist die Eigendynamik in so einem System. Das heißt, jedes Meeting erzeugt ja sozusagen auch wieder Arbeitsaufwand. Muss nicht nur vorbereitet werden, sondern wenn es dann Ergebnisse hat, habe ich ja am Ende noch mehr zu tun als vorher. Außerdem durch das Meeting geht mir ja auch Arbeitszeit verloren, also operative Arbeitszeit. Gleichzeitig muss ich gewärtigen, dass ich da vielleicht beschimpft werde, dass ich endlich mal der Überdruss, der eben erwähnt wurde, dann hier entlädt, weil man da endlich mal zusammensitzt. Gerade bei Professoren ist das ja nicht so häufig, dass man sich immer mal trifft. Das sind natürlich auch Effekte, die dann schnell auch den Link zur Frage machen, im Meetings krank schlagen lassen und das Gesundheitsrisiko-Meeting quasi dann in den Vordergrund rücken. Das kommt immer auf die Frustrationstoleranz der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an, ob man sich auf ein Meeting freut oder ob man froh ist, wenn es rum ist und man selbst gerade nicht den Deppen spielen musste.
Herr Brodbeck, wann werden denn Meetings zum Gesundheitsrisiko?
Ach, sie werden zu einer Gesundheitschance. Angenommen, sie würden zu keinem Meeting gehen, sie wären von allem ausgeschlossen. Das heißt also, es ist eigentlich gesünder, mit anderen in Interaktion zu sein und in Kooperation zu sein. So rum betrachtet, machen Meetings eher gesünder, sie stellen kein Gesundheitsrisiko dar. Die Frage wäre andersrum zu stellen, in welcher Rolle oder in welchem Zusammenhang kann man sie als Risiko betrachten? Das wäre mal untersuchungswert. Ich kenne keine Studie dazu.
Ne? Meine Erfahrung wiederum sagt, es wird nicht mehr geraucht, dadurch sind sie gesünder geworden. Es wird zu viel Kaffee getrunken, dadurch bleiben sie weiterhin ungesund. Man hockt auf seinem Stuhl, auch nicht gut. Das sind sozusagen die gesundheitlichen Risiken. Die gesundheitsfördernden Dinge lerne ich gerade insofern kennen, als eben gerade Ferienzeit ist. Das heißt, die Gruppe, die die Arbeit zu tun hat, ist kleiner als sonst. Und umso tröstlicher sind die Meetings, weil sie jedem Einzelnen die Sicherheit verschaffen, dass wir am Ende der Woche wieder irgendwie 10 Seiten Feuilleton belichten werden. Nie sind Meetings so angenehm, so freundschaftlich und so unhierarchisch wie in der Situation des Mangels, der Not, würde ich nicht sagen, Urlaubszeit ist noch nicht Not, aber in einer Situation, wo allein der Mangel die Leute dazu führt und wenn es sonst nichts zu bereden gibt, einander zu versichern, dass man füreinander da ist, dass die Gruppe existiert und dass die Gruppe es gemeinsam schon schaffen wird.
Dann wären wir wieder bei einer sozialen Funktion vom Meeting.
Ja, absolut.
Aber es gibt ja. Ich wollte das Gesundheitsthema nur nicht einfach so abgebügelt wissen. Es gibt schon Studien von Luong, Rogelberg, Leach, die irgendwie sagen, Employee Wellbeing hat sehr stark mit empfundener Effektivität und verbrachter Zeit in Meetings zu tun. Also das ist vielleicht noch nicht super valide, aber da gibt es schon Zusammenhänge, die nachgewiesen sind. Das ging mir zu flott eben nach dem Motto, das hat gar nichts mit Gesundheit zu tun. Natürlich.
Es war andersrum.
Ja,
es
Sie hat, haben das positiv gesehen.
Genau, gesagt, es hat eine Menge mit Gesundheit zu tun, ja. Aber andersrum, als die Frage eigentlich suggeriert.
Ja. Psychohygiene sozusagen. Nicht? Ja, dann hat es eine fördernde Wirkung, aber es hat wohl auch eine negative. Das ist nicht mein Forschungsakzent, aber das ist wohl so.
Viele Unternehmen bestehen ja auf dem persönlichen Meeting, also dass die Mitarbeiter Auge in Auge zusammensitzen. Warum eigentlich? Man könnte doch heute stattdessen auch telefonieren, chatten, skypen.
Nein. Persönliches Zusammensitzen oder Zusammenstehen ist einfach notwendig, weil diese Form der Kommunikation komplexer ist, als dass sie sich einfach nur auf Aussage- und Fragesätze reduzieren könnte. Ich komme mit der halben Idee ins Meeting. Mich interessiert, wo mir Mitarbeiter B widerspricht. Mich interessiert aber auch, wo Mitarbeiter C einfach nur die Augenbraue hochzieht. Oder dass Mitarbeiter D, dass ich merke, ich kann ihn überhaupt nicht für den Scheiß interessieren, der mir so in der Birne herumschwirrt. All das sind gleich wichtige Informationen, jedenfalls in der Art und Weise, wie ich arbeite, und lassen sich sozusagen durch das Ultradisziplinierte, du hockst vor deinem Bildschirm und sitzt in Wirklichkeit in Hamburg und redest, wenn du gefragt wirst, nicht ersetzen.
Also diese Form der direkten Interaktion von Angesicht zu Angesicht, die ist nicht zu ersetzen. Das ist einfach so. Und die erfüllt ein ganzes Bündel von Funktionen.
Welche?
Zum Beispiel dieses sich selbst vergegenwärtigen, auch auf mehreren Ebenen kommunizieren zu können. Eine hochgezogene Augenbraue, ja, also die sehen Sie.
Vom Chef.
Oder ähnliches, ja.
Von Larry.
Oder auch die Präsenz. Also, ne, oder Sie können auch, wenn Sie von Angesicht zu Angesicht interagieren, können Sie auch mal rechts oder links gucken und sehen, wie die Stimmung ist oder was die Leute machen, währenddessen ein anderer spricht. Das haben Sie in diesen vermittelnden Medien, sei es jetzt mit Video oder auch eben nur Sprache, so wie wir es jetzt gerade machen, das haben Sie nicht. Ich hatte jetzt mehrere sogenannte Skype-Konferenzen, wo man im Prinzip per Video interagieren kann mit anderen Wissenschaftlern an verschiedenen Orten der Welt. Da haben wir uns immer thematisch zu einer bestimmten Sache geäußert und dann diskutiert und Ideen kreiert. Und wir haben dann gesagt, nee, wir machen lieber nicht die Videofunktion. Zum einen, das ist sowieso schwierig, weil das immer mal wieder gestört ist. Zum anderen aber auch habe ich gemerkt, dass ich anders arbeite. Ja, und anders kommuniziere, was ich von Angesicht zu Angesicht kommunizieren nicht unbedingt so mache. Da lasse ich mich ganz stark auf das Gegenüber ein und arbeite und kommuniziere mit dem, was mir gerade im Kopf rumschwebt. Dieses sehr konzentrierte und auch selber nochmal wieder sich quasi individuell einige Dinge noch weiter mitnehmen. Hey, das ist jetzt eine Idee gewesen, die nehme ich mal mit, die lasse ich jetzt hier nicht zerreden. Also das kann man ein bisschen schöner regulieren als so von Angesicht zu Angesicht. Da sind viele eigene Ideen schnell weg, weil die durch das Sprechen der anderen überlagert werden. Das kann sehr schnell gehen. Gibt es auch schöne wissenschaftliche Studien dazu.
Es ist ja für Unternehmen wahnsinnig teuer, wenn ständig hochbezahlte Mitarbeiter in Meetings zusammensitzen, die keine oder schlechte Ergebnisse bringen. Aber trotzdem hat man das Gefühl, für Konferenzen ist immer noch Geld übrig.
Ach, da würde ich mich nicht so täuschen lassen. Gerade in Zeiten der Krise, die ist ja noch nicht so lange her. Ja. Das Erste, wo gespart wird, das waren Reisen zu Meetings. Gerade in internationalen Firmen wurde das alles gekappt und da hieß es, macht E-Mail, macht Skype oder telefoniert. Ja? Aber diese Begegnung, und das ist die Hauptfunktion, würde ich jetzt mal ganz provokativ sagen, gerade in großen und internationalen Firmen, die Begegnung und das sich selbst vergewissern, wir sind eine Gruppe, wir ziehen an einem Strang, uns gibt's als reale Person, ja, und wir machen auch mal einen Witz und trinken auch mal ein Bier. Wir sind Menschen. Das ist ganz wichtig.
Und damit schließe ich die Konferenz. Frust im Meeting. Verschwenden wir mit Konferenzen unsere Zeit? Das war das Thema in diesem SWR2-Forum. Und für die Diskussion bedanke ich mich bei Professor Dietrich von der Oelsnitz vom Institut für Unternehmensführung an der TU Braunschweig, bei Professor Felix Brodbeck, Wirtschafts- und Organisationspsychologe an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Und danke an Claudius Seidel. Er leitet das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Und am Mikrofon war Matthias Hege.